Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ist es denn so, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir Bing mit Copilot auf den Prompt zurückgibt, einen Artikel der, weiß ich, Frankfurter Allgemeine oder sonst was, wenn der sagt, ja, in der Frankfurter Allgemeine habe ich gefunden, da ist kurz zusammengefasst das und das drin und hier ist der Artikel und verlinkt den. Wäre das dann schon wieder so eine Quellenangabe, die dann quasi Bing entlasten würde?
Das ist schon zulässig. Eine Zusammenfassung darf ich schon machen. Gell? Und einen Link
darfst du nicht aus meinem eigenen ausgeben. Also die KI darf jetzt nicht irgendwas zitieren, Wort für Wort, und behaupten, das ist von sich selber, sondern sagen, das habe ich
dort gefunden. Das alleine ist ja nicht die Zitatausnahme. Gell? Du kannst nicht dein ganzes Werk einfach hineinschreiben und sagen, das ist jetzt Zitat. Sondern die Zitatausnahme im Urheberrechtsgesetz, die ist schon enger geregelt. Gell? Jetzt zitiere ich das. Jetzt mache ich den New York Times Artikel vollständig und sagt, das ist ein Zitat, das geht so nicht. Gell? Das ist was anderes, wenn du ein wissenschaftliches Werk schreibst, eine Dissertation auf der Uni, aber du kopierst nicht ein ganzes Werk, du machst dann ein Zitat aus einer anderen Quelle und sagst, der Autor hat das und das gesagt. Und du gibst, aber man muss jetzt trennen, die Plagiatsvorwürfe auf der Uni mit Dissertationen und Ähnlichem, gell? Das widerspricht einfach wissenschaftlichen Standards einmal in erster Linie. Weil ich sage, wenn ich ein wissenschaftliches Werk schreibe, dann muss ich klar sagen, woher habe ich das und kann nicht fremde Schöpfungen oder fremde Gedanken als meine ausgeben. Da missachte ich schon wissenschaftliche Standards. Das ist nicht das Hauptproblem an der Uni. Ja. Aber und das wird noch spannend in den USA, wie diese großen Klagen ausgehen. Es gibt zum Beispiel auch eine Klage in London. Getty Images, die stellen so eine Bilddatenbank, machen die, wo man sich Bilder holen kann, von die du halt verwendest und kaufst die Lizenzen.
Gegen Gebühr, ja.
Ja, und die haben eine Klage gegen Stability AI eingebracht. Ja, weil die haben offenbar eine komplette, was die gemacht haben, ist, die haben eine komplette, also heruntergespeichert, was sicher Urheberrechtsverletzung ist, eine komplette Bilddatenbank sich zusammengestellt und haben dann damit die KI trainiert. Und allein dieses Zusammenstellen und fix speichern, das nicht mehr flüchtig ist, und dann die KI drüber lassen, das ist sicher Urheberrechts, also nach unserem Verständnis Urheberrechtsverletzung. Aber das ist auch so ein Thema. Das sind so die Themen, die mit dem Training zusammenhängen. Was vielleicht in dem Zusammenhang noch ganz interessant ist, ist der AI Act. Gell? Der AI Act ist also ein bisschen, ja, was Urheberrecht anlangt, etwas, ich würde sagen mal, ein bisschen seltsam. Weil der hat dann hinten in dem Kapitel, wo es dann, also es hat sich, der AI Act hat sich ein bisschen verzögert, weil dann ChatGPT gekommen ist und dann hat man noch irgendwie versucht, da was einzubauen hinten für diese
General Purpose
AI, und da gibt es auch diesen Artikel 53 drin, der sagt einfach, naja, wir sind jetzt kein Urheberrecht, gell? Schreibt aber drin, Anbieter von solchen KI-Modellen, was die tun müssen, die müssen so quasi Transparenz herstellen und eine Strategie entwickeln, und dann heißt es einfach zur Einhaltung des Urheberrechts der Union.
Ja. Das ist gut.
Dass es nicht gibt. Aber gemeint ist natürlich irgendwie so der Mitgliedstaaten und damit zusammenhängender Recht. Also sie müssen irgendwie sich überlegen, wie mache ich das, dass ich das Unionsrecht beachte. Und dann müssen sie eine erstellen, die Strategie, und veröffentlichen und eine detaillierte Zusammenfassung quasi der Inhalte, die sie fürs Training gemacht haben, verwendet haben, machen. Also wie das gehen soll, weil damit ein Urheber eventuell erkennt, ob da was von ihm drin ist. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie das geht. Gell? Jetzt ist mir dann irgendwann auch zur Idee gekommen, naja, was ist jetzt, aber wenn der das außerhalb trainiert in Japan, diese KI, dann haltet er ja das Urheberrecht ein, weil das, was in Japan ist es ja keine Urheberrechtsverletzung, wenn ich quasi Text and Data meines Web abgreife, was immer. Und dann, ich kann mir das nicht erklären, wie das dann irgendwie zustande gekommen ist, weil dann gibt es in der Verordnung, es gibt so bei Rechtsakten, da gibt es immer so Erwägungsgründe vorne. Da wird erläutert, wie es zu dem ganzen Rechtsakt gekommen ist und wie der vielleicht auszulegen ist. Und da gibt es einen Erwägungsgrund 106. Und da ist ihnen irgendwie, sind sie draufgekommen, was tun wir eigentlich mit den KI-Modellen, die nicht in Europa trainiert werden, weil die müssen ja das europäische Recht gar nicht beachten und das ist für sie gar nicht anwendbar. Ja. Japan ist japanisch anwendbar, wenn ich es jetzt vereinfache. Und da haben sie dann ganz was, dann haben sie gesehen, ja, dann haben wir aber das Problem, dass ja unsere KI-Entwickler ja eigentlich einen Wettbewerbsnachteil haben, weil die müssen ja selber an unser strenges Urheberrecht halten und die anderen nicht. Und dann haben sie da hineingeschrieben, dass wenn jemand quasi, also KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck, diese General Purpose AI, die sollen auch die einschlägigen Pflichten der Verordnung sollen, steht da noch mehr drin. Ja, da steht noch, das ist ja auch lustig. Ich habe es in der englischen Version auch nachgecheckt, da steht should. Okay. Also erstens einmal, das ist nicht verbindlich, was da vorne drin steht. Und zweitens, die sollen das auch bitte beachten. Und vor allem, wenn sie dann diese KI-Modelle auch in Europa, wenn die eingesetzt werden, ja, dann sollen sie auch diese Pflichten erfüllen. Ja. Aber reine Sollbestimmung, also ich glaube, das ist
schwierig, ja.
Nein, das ist gar nichts im Prinzip.
Ja.
Aber der Effekt ist mit solchen Dingen, dass du einfach ich glaube, die Entwicklung von großen KI-Modellen einfach schwieriger machst in Europa. Weil das ist wirklich ein Problem.
Ja, das, ich denke, also da ist ja die Geoportabilität relativ hoch, ob jetzt der Bot, der da trainiert, in Europa läuft, das ist eigentlich, naja, nicht ganz so tragisch. Die Frage ist, ob man dann, weil da ist wieder der E-Act gefragt, da ist mehr als Importeur, sage ich mal so salopp, steht zwar nicht drinnen, aber da gibt es Anbieter und Betreiber und Ersteller. Das ist ziemlich eine lange Kette und alle sind sich gleich verpflichtet, diesen AI-Act einzuhalten. Und dann ist eigentlich wurscht, wo das System trainiert worden ist, sobald ich es da anwende, muss ich es erfüllen. Also den AI-Act,
nein,
dort
nein,
drin,
nein,
wie
nein,
das Urheberrecht gefordert wird.
Ich glaube, man muss ein bisschen mehr differenzieren. Gell? Mhm. Erst einmal muss klar, wie du sagst, auseinanderhalten, bin ich ein Betreiber oder bin ich ein Anbieter? Ja. Weil die Voraussetzungen für einen Anbieter, die sind ganz andere als für einen Betreiber. Ja. Das Erste, bin ich jetzt rein etwas, wenn ich jetzt normal ChatGPT einsetze, ganz normal, ja, dann bin ich nur Betreiber. Dann habe ich relativ geringe Verpflichtungen, wenn es nicht im Hochrisikobereich passiert. Ja, weil dann muss ich dieses Risikomodell, muss ich schauen, mache ich was mit ChatGPT zum Beispiel, Hochrisiko wäre, wenn ich es im Personalbereich einsetze, zur Bewerberauswahl oder irgendwie so.
Ja, nur dazu die Daten
mitschicken. Wenn ich das Ding aber verändere, das, man muss aufpassen, es gibt auch eine Bestimmung drin im E-Act, wann ein Betreiber zu einem Anbieter wird. Das kann auch
noch genau, passieren. Das ist nämlich gar nicht so unerheblich. Wir haben vor kurzem E-Act-Workshop mitgemacht und das Thema dann an der Diskussion, wann bin ich dann Anbieter und wann bin ich Betreiber, schon eine Weile hängen geblieben, weil spannend wird es ja vor allem dann, wenn ich die Sprachmodelle, also von denen wir da jetzt sprechen, verwende, um diese auf meine eigenen Daten anzuwenden. Und das macht man in der Regel nicht, indem man die eigenen Daten zu ChatGPT hochkopiert oder Mistral, weil dann hätten wir wieder andere Themen, sondern das macht man, indem man sich das Sprachmodell zu sich holt oder in seine vertrauenswürdige Umgebung holt und dann dieses Sprachmodell auf die eigenen Datenbestände anwendet. Dann, wenn ich dann auch noch das vielleicht, weil es ein Support-Tool ist, meine Kunden bereitstelle, dann ist der Weg zum Betreiber sehr kurz. Ne?
Zum Anbieter. Dann,
Entschuldige, zum Anbieter. Und da bin ich auf einmal Anbieter und bin mir dessen gar nicht bewusst,
dass ich
zum Anbieter geworden bin.
Das ist ja ein Problem, das muss man wirklich im Auge halten. Gell? Wobei ich nicht ganz sicher bin, diese On-Premise-Lösungen, dass du da Das bist du als Techniker besser, weil das, wenn ich halt ein ChatGPT on-premise, das geht ja, da brauchst du, musst ja den Serverraum schon mal an.
Das ist kein Thema, also das ist technisch absolut machbar.
Ja, aber da wirst du einen Teil schon ausgelagert haben, nehme ich an.
Wenn's nein, ganz, nein. Ganz kurz zur Erklärung, weil es immer wieder aufkommt. Also da geht es ja darum, das ist interessanterweise gefragt, weil deswegen ja nicht wegen Datenschutz, sondern da geht es ja eher um Geschäftsgeheimnis, Forschung, Geschäftsgeheimnis und so weiter. Betrifft natürlich beide Bereiche. Funktioniert das so, man holt sich so ein Sprachmodell wirklich runter auf die eigene physische Plattform, die man natürlich dann entsprechend bereitstellen muss, oder in eine private Cloud, die das bereitstellt. Private Cloud, also dass es nicht öffentlich ist, hat dann nur ein sogenanntes REC-Modell dazu, sodass diese KI dann mit den Daten umgehen kann. Gegebenenfalls hat man eine Automatisierung, dass dann dieses Sprachmodell tatsächlich auch mit Datenbanken sprechen kann, was es ja per se nicht kann. Und habe dann da dabei meine, keine Ahnung, Dokumentation und Patentunterlagen,
was dann dafür was. Du kannst ja den Zugang beschränken auf die Daten oder was genau hinausgeht. Aber das ist auch so ein Thema, das ist jetzt ein, wenn ich so eine, ich sage jetzt mal, interne Lösung mache, das ist sicher sinnvoll. Ja?
Absolut.
Man muss auch immer sich ganz genau die Lizenzbedingungen durchlesen, dieser Sprachmodelle, die ich verwende. Gell? Mhm. Weil, also bei den unentgeltlichen, die Gratis-Versionen, die sagen alle, wir dürfen alles verwenden zu Trainingszwecken, was du da hineinstellst oder wo wir Zugriff haben. Mhm. Das sollte man sowieso nicht. Mhm. Aber es gibt auch andere Modelle, die sagen, bei den meisten Gratis-Modellen ist dann die kommerzielle Nutzung verboten. Mhm. Das heißt, wenn du das verwendest, dürfst du es eigentlich nicht fürs Unternehmen verwenden. Ja. Und das Zweite ist, es gibt, glaube ich, auch zum Beispiel Midjourney hat das. Die sagen, wir sind so, alles, was da gemacht wird, ist dann wieder frei öffentlich. Wir bekommen auch die Rechte an dem, was du machst. Das muss man sich dann genau anschauen, welches Klima denn man sich. Aber wenn genau. ich, anders gesagt, wenn ich es jetzt herunterbrich, wenn ich ein KI-Modell hernehme und das zu einem KI-System mache, also Anwendung daraus mache, dann bin ich Anbieter.
Ja.
Also wenn man es im Vergleich macht, das KI-Modell ist der Motor vom Auto, aber mit dem kann ich noch nicht fahren alleine. Das heißt, ich brauche drumherum alles andere noch, das Fahrgestell und den Tank und was immer soll. Mhm. Und dann mache ich ein KI-System draus, Auto kann anders ausschauen, der Motor ist immer der gleiche, dann bin ich wieder Anbieter.
Ja, ja, eben, genau das ist das Thema. Und das macht ja jetzt gerade im kommerziellen Bereich eben massiv Sinn, weil das dann die wirklich die individualisierten Lösungen sind. Ja.
Und wenn ich ein General Purpose AI für Hochrisikozwecke verwende, muss ich auch aufpassen. Ja, dann bin ich
natürlich,
auch
natürlich, ja. Natürlich. Ich glaube auch, dass man viele dieser Diskussionen, die halt, also haben wir sie nicht nur in Europa, wie wir es mitgekriegt haben, weil immer wieder heißt, wir regulieren uns zu Tode. Also Regelungen gibt es fast überall und Gerichtsverfahren entsprechende auch. Ist ja auch da, dass diese ganzen LLM-Projekte ja eher als wissenschaftliches Projekt angefangen haben. Schauen wir mal, was geht. Und zum Teil auch Open Source war und oder ist. Und ja, wir sind ja eine nicht gewinnorientierte Gesellschaft. Und irgendwann auf einmal wird es dann halt doch kommerziell verwendet. Und dann haben wir natürlich das Thema, dass viele Dinge, die vorher in Ausnahmeregelung waren, jetzt nicht mehr in Ausnahmeregelung sind. Es wurde quasi in Wissenschaft unter wissenschaftlichen Aspekten und entsprechend mit großen Ausnahmeregelungen trainiert. Und jetzt verwendet man das Ergebnis des Trainings für kommerzielle Zwecke. Ich glaube, dass da schon der Key sein wird, das zu klären, wie da der Übergang stattfinden kann. Man ja immer bei vielen diesen Themen, das hat ja nicht nur mit KI zu tun, sondern grundsätzlich oft das Thema hat, dass etwas erforscht wird und irgendwann dann eine Ausgründung oder sonst was stattfindet und dann wird es kommerziell. Kann man ja in anderen Entwicklungen, in anderen technischen oder auch nicht technischen Bereichen, kann man sich da bestimmt anleihen,
Internet, wie
man das gelingt.
Alleine
ja, das Internet. Ja, genau.
Internet war auch so militärisch, dann für Forschungseinrichtungen.
Und ja. Aber es ist ein langer, es ist ein rechtsfreier Raum. Nicht? Also ich bin jetzt alt genug, dass ich das noch miterlebt habe.
Rechtsfreierei muss
ich hieß es, hieß es. Ja, 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 ja.
Also war das eben kein rechtsfreier Raum.
Anfang der 90er, nicht so quasi, da ist alles ungeregelt. Und wie du sagst, es war natürlich vieles geregelt, nur die Auslegung war halt noch komplett unverhandelt. Ne?
Das ist so wie Hate Speech im Internet. Das ist auch kein
rechtsfreier
Raum. Aber wenn man sich das anschaut vom Urheberrecht her, dann wenn ich auf die nächste Stufe gehe, wenn ich jetzt eine Gratis-Version habe und ich stelle dort, das muss man sich, das wird eigentlich viel zu wenig, glaube ich, jetzt in der Literatur ist man das kaum noch runterkommen. Was ist, wenn ich in einen Prompt hinein etwas urheberrechtlich Geschütztes stelle?
Ja.
Ob das schon Urheberrechtsverletzung ist, das könnte man auch noch diskutieren. Ob das dann wieder weiter zum Training verwendet wird und ob das zwischengespeichert wird, ist das überhaupt schon urheberrechtlich relevanter Vorgang? Das ist nicht so relevant, aber ich kann natürlich sagen, wenn ich hergehe und sage, ich passe jetzt auf, als KI-Entwickler mein Modell, ich habe nichts urheberrechtlich Relevantes da irgendwie verwendet beim Training und dann stellen wir die Nutzer die ganzen Bilder hinein.
Ja,
ich verwende wieder fürs Training, dann bin ich wieder ein Thema, gell? Aber das ist jetzt ein ich glaube, viel, viel interessanter ist es, weil das ist dann schwer nachvollziehbar.
Aber ja, viel interessanter. Da gibt es nämlich einen sehr prominenten Fall und zwar von Samsung Semiconductor. Lies die gerne ein.
Das war ein Geschäftsgeheimnis, haben die reingestellt.
Ja, ja, ein Source Code. Ne? Also auch Halbleiter haben Source Code und das dreimal ist passiert, dass hochrangige Entwickler den Source Code in die freie Version von ChatGPT kopiert haben, um den zu optimieren. Kann ChatGPT super, wie viele andere Sprachmodelle auch, wie Mistral und Co. Können wir super optimieren. Das Thema, was war in der freien Variante? Und dort sei es angeblich wirklich so gewesen, ich kann es jetzt nicht nachprüfen, dass das Sprachmodell anhand dieses Codes gelernt hat. Und jetzt sind Teile dieses extrem teuren, wertvollen Source Codes, der streng ein Firmengeheimnis ist, Teil des Wissens von ChatGPT. Und
da habe ich dann meine eigenen urheberrechtlich geschützten Werke hineingestellt, dann habe ich auf ein
Geschäftsgeheimnis. Ja, die Mitarbeiter haben das freigegeben.
Ja, ja, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass sie fremde urheberrechtlich geschützte Werke
hineinstellen. Das ist nochmal spannender.
Dann habe ich wirklich das Problem.
Weil wer ist der Urheberrechtsverletzer in dem Fall, ne? Sozusagen ist die Frage.
Der es hineinstellt und dann vielleicht auch noch der Anbieter oder wer immer. Ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr viele offene Fragen. Wir werden da sehr viel sehen. Ich glaube, wie bei der DSGVO, weil das hat ein paar Jahre gedauert. Dann sind zum Beispiel Schadenersatzthema DSGVO, bis der EuGH halt mal ein paar Entscheidungen gemacht hat. Bis es beim EuGH oben ist, dauert das eine Weile und dann wird halt irgendwann einmal irgendwas entschieden vom EuGH und dann kriegst du ein bisschen mehr Klarheit und das geht dann jahrelang so weiter.
Ja, ja. Da gibt es natürlich noch ein paar Vögel, die meinen, sie haben ein Geschäftsmodell, indem sie eben über dieses Thema irgendwelche Abmahnungen verschicken.
Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Aber vielleicht sollten wir zum nächsten Thema gehen. Nämlich,
ja, was hast du denn
noch? Eigentlich, ja, Urheberrecht ist ja, ich habe gesagt, wir haben verschiedene Themen und nicht nur das Training, sondern das, was produziert wird von der KI. Ja, da kriegst du jetzt was raus.
Ja.
Und da stellt sich dann die Frage, ob dieser Output geschützt ist. Ja.
Und für wen? Also,
ja, ja. Und zwar, da gibt es zum Beispiel so Fälle, der Thaler Case in den USA, da gab es einen Künstler, der hat ja auch seine KI selber gebastelt, dem hat auch die KI gehört und der hat dann relativ aufwendig ein schönes Bild generiert. A Recent Entrance to Paradise hat das geheißen. Ja. Und was in den USA ist, da gibt es sogenanntes Copyright Office. Da kannst du das registrieren lassen und die schauen dann, ob das überhaupt schutzwürdig ist oder nicht als Werk. Ja. Und das hat er probiert. Das ist ein relativ aufwendiges Bild, wenn das Google findest du das wahrscheinlich. A Recent Entrance to Paradise hast du das Bild.
Schon gefunden, ja.
Hast du gefunden?
Ja.
Ist schon, da geht so die Schiene durch so ein Tor durch und schauen ins Paradies da hinten hin und alles schön Pflanzen und Blumen und Zeug.
Auffällig generiert jedenfalls, ja.
Also sicher nicht ein einfacher Prompt, sowas. Da muss schon drauf arbeiten. Und da hat das Copyright Office gesagt, nein, weil ein Werk ist nur schützbar, wenn es von einem Menschen stammt, nicht von einer Maschine.
Da war es, okay.
Und die haben das nicht eingetragen. Ja, das ist zum Beispiel, wenn du vielleicht einen Fall erinnerst mit dem Fotografen, wo dieser Affe ein Selfie gemacht hat mit der Kamera vom Fotografen. Da hat der Affe auf die Kamera gedrückt. Hat der Fotograf die Kamera hergestellt und der Affe hat dann das Selbstporträt aber selber abgedrückt.
Ja.
Da ging es auch um die Frage, ob das urheberrechtlich geschützt ist, weil das hat ja gar nicht der Fotograf gemacht, das Foto, sondern der Affe.
Ja.
Und das wurde dann irgendwie verglichen, weil das war auch so ein Thema, haben wir gesagt, das ist ja nicht von Menschen generiertes Foto, sondern eines von einem Tier. Das kann nicht geschützt sein. Das ist im Prinzip diese Art von Problematik, die wir hier haben. Ja. Und da gibt es in den USA auch andere Fälle noch. Da gibt es zum Beispiel was ist denn das? Also ein Comic oder was das ist. Das heißt Zaria of the Dawn. Das war so ein KI-generiertes, also wenn du es googelst, Zaria. Zaria of the Dawn, dann findest du es. Das ist so ein aufwendiges Comic-Heftel mit KI-generierten Bildern. Und die wollten das auch schützen lassen. Mhm. Ja. Und auch hier hat das United States Copyright Office, das war noch im Februar 23, haben gesagt, ist KI-generiert, ist nicht schützbar.
Okay. Ja.
Also die haben ein Comic gemacht und jetzt kann jeder das Comic im Prinzip verwenden, wie er will, weil es keinen überrechtlichen Schutz genießt. Gell?
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.